Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Nach dem Paukenschlag in Thüringen, politische Zeitenwende in Deutschland, so der Titel unserer Sendung. Und tatsächlich, es sind bewegte Zeiten in der Republik, nicht nur in Erfurt, wo Thomas Kemmerich nach nur wenigen Stunden im Amt seinen Hut als Ministerpräsident wieder nahm, sondern auch in Berlin. Dort klingt der Paukenschlag von Erfurt offenbar weiter nach. Große Unruhe, vor allem bei Union und FDP. Vor rund 30 Minuten kam die Meldung, ganz aktuell, die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet auf die Kanzlerkandidatur ihrer Partei und will offenbar auch den Parteivorsitz abgeben. Ihr Krisenmanagement war ja in den letzten Tagen auch in den eigenen Reihen durchaus scharf kritisiert worden. Stefan Detjen, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin, wie sicher sind diese Informationen? Nimmt sich Annegret Kramp-Karrenbauer tatsächlich selber aus dem Rennen?
Ja, das ist so. Auch wir haben die Bestätigung. Annegret Kramp-Karrenbauer hat heute um kurz nach neun in der Sitzung des CDU-Präsidiums verkündet, dass sie auf die Kanzlerkandidatur der CDU verzichten wird, dass sie davon überzeugt sei, dass Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz in eine Hand gehören und dass sie deswegen im Sommer auch einen Prozess einleiten werde, in dem die CDU dann über ihre Nachfolge im Parteivorsitz entscheiden werde. Regulär ist der nächste Parteitag, auf dem gewählt werden könnte, im Dezember. Das wäre dann exakt 2 Jahre, nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer sich in Hamburg knapp gegen ihren damaligen Mitbewerber Friedrich Merz durchgesetzt hat.
Was hat sie zu den Gründen ihres Rücktritts gesagt? Es gibt Meldungen, in denen es heißt, sie habe kritisiert, dass es in ihrer Partei, in der CDU, jetzt Zitat, unterschiedliche Vorstellungen über den Umgang mit Linkspartei und AfD gebe. Das lässt aufhorchen, Herr Detjen.
Das ist in der Tat so. Die CDU ist in der Frage des Umgangs mit der Linkspartei und der AfD tief gespalten, besonders was die östlichen Landesverbände angeht. Das ist ja auch in den letzten Tagen nochmal deutlich geworden, als es in beide Richtungen hin Dynamiken gab. Einerseits in Thüringen durch Mitwirkung, mindestens Stimmenthaltung, wenn nicht aktive Stimmen von Seiten der CDU, die Wiederwahl von Bodo Ramelow als Ministerpräsident zu ermöglichen. Andererseits offene Spekulationen und offenes Liebäugeln damit in Minderheitsregierungen toleriert von der AfD zu äußern. Das ist der Grundkonflikt, der die CDU vor allen Dingen eben im Osten seit langem spaltet, der zu einer Bruchkante innerhalb der gesamten Partei geworden ist. Ich denke, wichtig aber ist vor allen Dingen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer erkannt haben muss, dass sie auch in der CDU-Führung nicht mehr genügend Rückhalt hat, dass ihr das, was ihr an Fehlern unterlaufen ist, dass das schwierige erste Jahr im Amt als CDU-Vorsitzenden, aber auch das Krisenmanagement jetzt in der Entwicklung in Thüringen dazu geführt haben, dass ihr nicht die nötige Führungskraft, nicht die richtigen Entscheidungen zugeschrieben werden, die es ihr jetzt ermöglicht hätten, im Amt zu bleiben und am Anspruch nicht nur als Parteivorsitzende, sondern auch als Kanzlerkandidatin festzuhalten. Es ist ja jetzt auch deutlich geworden, dass sie diesen Anspruch erhebt durch die klare Äußerung, beide Ämter, beide Funktionen, Spitzenkandidatur, Kanzlerkandidatur und Vorsitz gehören in einer Hand. Damit steht die CDU jetzt natürlich an einer ausgesprochen offenen Situation. Es wird einen Richtungskampf geben in der Partei. Das ist schon jetzt absehbar.
Mhm. Vielen Dank, Stefan Detjen. Sie bleiben uns erhalten für diese Sendung bis 11:30, unsere Sendung Kontrovers. Und neben ihm in unserem Hauptstadtstudio sitzt Gesine Lötsch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linke, und Michael Theurer, Fraktionsvize der FDP. Und zugeschaltet aus Mannheim der CDU-Politiker Alexander Mitsch, Vorsitzender der Werteunion, einer konservativen Gruppe innerhalb der CDU. Einen guten Tag in die Runde.
Hallo,
schönen guten Tag. Frage zunächst an Sie, Herr Mitsch. Es geht ja um Ihre Partei, die CDU. War aus Ihrer Sicht der Verzicht von Annegret Kramp-Karrenbauer auf die Kanzlerkandidatur und dann wahrscheinlich auch auf den Parteivorsitz unverzichtbar?
Also ich habe großen Respekt davor, dass Frau Kramp-Karrenbauer ihre persönlichen Ambitionen hier zurückstellt. Das findet man ja nicht oft in der Politik, dass Politiker auch bereit sind, sich selbst zurückzunehmen und im Sinne der Partei und des Landes einen Weg frei zu machen für andere. Ich finde das sehr gut, dass sie dies tut, und das macht natürlich den Weg frei für eine Neupositionierung der CDU. der jahrelange Linkskurs der CDU unter Frau Merkel, der sollte jetzt auch korrigiert werden. Wir haben jetzt die Chance, die Partei wieder in die Breite aufzustellen und auch Wirtschaftsliberalen und Konservativen wieder eine Heimat zu geben. Und insofern ist das begrüßenswert und ich habe großen Respekt vor Frau Kramp-Karrenbauer.
Herr Theurer, Annegret Kramp-Karrenbauer zieht die Konsequenzen aus dem verunglückten Krisenmanagement in Thüringen. Was heißt das für Ihren Parteivorsitzenden, FDP-Chef Christian Lindner?
Ja, Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja die Konsequenzen gezogen, weil es ihr nicht gelungen ist, die Situation in Thüringen einzufangen, anders als bei Christian Lindner. Wir haben eine sehr intensive, offene, kritische Diskussion in der FDP gehabt. Es war ein Fehler von Thomas Kemmerich, nach der Wahl durch die AfD die Wahl anzunehmen. Wir bleiben dabei, es war durchaus in Ordnung, dass er kandidiert hat, um eine personelle Alternative aufzuzeigen. Das muss in der Demokratie möglich sein. Ja, wir sind auch kritisch damit umgegangen, dass wir etwa 24 Stunden gebraucht haben, um die Dinge in Thüringen richtig einzuschätzen. Aber Christian Lindner ist dann nach Thüringen gefahren und Thomas Kemmerich hat ja dann seine Bereitschaft zum Rücktritt erklärt und auch klar gemacht, dass die FDP in Neuwahlen den besten Weg sieht. Also insofern war das Krisenmanagement von Christian Lindner richtig und deshalb hat der Bundesvorstand auch mit meiner Unterstützung am Freitag das uneingeschränkte Vertrauen Christian Lindner erklärt.
Frau Lötsch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, das sind aufregende politische Tage. Wir haben unsere Sendung Paukenschlag oder Zeitenwende genannt. Wenn man zurückblickt in 10, 20 Jahren auf diese Tage in Erfurt und in Berlin, was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Ist das tatsächlich eine Zeitenwende? Erleben wir eine Krise nicht nur der CDU wie aktuell, heute Morgen, heute Vormittag, sondern der Parteiendemokratie insgesamt?
Also auf alle Fälle ist es natürlich eine wirklich veritable Krise. Aber ich will sagen, dass mich das Ergebnis von Erfurt überhaupt nicht verwundert hat. Ich beobachte ja seit der Bundestagswahl 2017, dass es immer wieder auch im Bundestag, insbesondere in dem Gremium, wo ich vor allen Dingen tätig bin, im Haushaltsausschuss, Lockerungsübungen gab von Seiten der FDP gegenüber der AfD, aber auch von Seiten von CDU-Abgeordneten. Und dass es ein gutes Krisenmanagement gab von Seiten der FDP und von Seiten von Herrn Lindner. Ich glaube, dass da lügt man sich die Welt ein bisschen schön zurecht. Entscheidend ist doch, dass völlig klar war, wie das Spiel laufen soll. Spätestens, als Herr Kemmerich gesagt hat, er wird im dritten Wahlgang antreten, wenn der AfD-Kandidat auch noch einmal antritt, war klar, wie die Dinge laufen würden. Und das konnte jeder erkennen. Es haben ja auch Journalisten vorher genauso vorausgesagt und beschrieben. Und von daher ist dieses ganze Geheuchle, man war überrascht und er hätte es nicht annehmen dürfen. Nein, das war von vornherein der Plan, sich mit der Hilfe von Faschisten in die Regierung wählen zu lassen. Und ich will daran erinnern, dass Höcke ja nicht nur gerichtsnotorisch als Faschist bezeichnet werden darf, sondern dass die AfD selber versucht hat, Herrn Höcke auszuschließen. Also eine besonders rechte Gruppierung der AfD, der ohnehin rechten AfD, hat versucht, hier ein Spiel zu spielen. Aber dieses Spiel konnte nur gelingen, weil die FDP und mit ihr die CDU dazu bereit war.
Nach dem Paukenschlag in Thüringen, politische Zeitenwende in Deutschland und natürlich auch der Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende und nicht mehr Kanzlerkandidatin oder sie will nicht mehr Kanzlerkandidatin ihrer Partei werden. Das ist das Thema, das sind die Themen unserer Sendung hier. Sie können mit uns diskutieren, uns anrufen unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns ganz aktuell eine Mail zu unseren Themen kontrovers@deutschlandfunk.de. Und bereits heute Morgen, bevor die Meldung aus Berlin kam über den Schritt von Annegret Kramp-Karrenbauer, haben uns viele Hörerinnen und Hörer erreicht und uns ihre Meinung zu unserem Thema Thüringen auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Sorge. Ich rufe aus Heilbronn an. Also eine Wahl für nichtig zu erklären, weil das Ergebnis nicht passt, das geht gar nicht.
Mein Name ist Stahlberg. Ich wohne in Thüringen in der Nähe von Jena. Als ehemaliger DDR-Bürger sind wir diese Art von Demokratie ja gewöhnt. Die Partei gibt eine Linie vor aus Berlin und alle müssen danach tanzen.
Oskar, Dresden. Das Taktieren der CDU wird die Partei viele, viele Stimmen kosten.
Ja, mein Name ist Birgit Theiss-Spießler. Ich wohne in der Schweiz und ich frage mich einfach nur hier aus der Ferne, wie blöd eine CDU nur sein kann, den nun wirklich katholischen gläubigen Bodo Ramelow nicht als bürgerlichen Bürger per excellence anzuerkennen. Ich denke, Ihre große Sorge sollte die sehr rechtslastige Werteunion sein.
Christoph Wegener aus Berlin, schönen guten Morgen. CDU und FDP haben sich hier in einen Pakt mit dem Teufel begeben. Das kann man leider nicht anders sagen und wollen hinterher achselzuckend daneben stehen und so tun, als wäre nichts passiert. Wer sich mit dem Neonazi Höcke ins Bett legt, muss mit so einer Reaktion rechnen.
Alexander Schwarz aus Berlin. Ja, meine Feststellung ist, dass der Hass gegen alles, was links ist, in der CDU immer noch die Angst vor einer rechten, rechtsextremen Partei überwiegt.
Soweit einige unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute Morgen auf unseren Anrufbeantworter gesprochen haben. Und wenn wir es vergleichen mit anderen Sendungen, es war unglaublich viel los. Also das Thema interessiert die Menschen im Lande. Herr Theurer, Frage zunächst an Sie. Pakt mit dem Teufel, so hat es einer unserer Hörer gerade genannt. Ein Pakt mit dem Neonazi Höcke. Aus Sicht der Bundes-FDP, war Ihre Partei, war Herr Kemmerich tatsächlich ahnungslos, was da in Gang gesetzt wurde? Eine Wahl, seine Wahl zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD, wurde er überrascht? Wie glaubhaft ist das?
Natürlich war er nicht überrascht oder konnte nicht überrascht sein, denn es gab ja klare Warnungen. Also in der Fraktion der Bundes-FDP vor einer Woche hat Christian Lindner davor gewarnt zu kandidieren und auch auf die Folgen hingewiesen, falls es Stimmen von der AfD geben sollte. Also mit einem geschlossenen Unterstützen durch die AfD hat bei uns niemand gerechnet, aber schon einzelne Stimmen aus der AfD hätten ja ausgereicht, um den entsprechenden Schaden zu erreichen. Also Kemmerich hat ohne Unterstützung und Billigung des Bundespräsidiums der FDP kandidiert. Das ist das eine. Aber das andere ist natürlich auch, dass es im Thüringer Landtag keine Mehrheiten von CDU, SPD, Grünen und FDP gibt. Das heißt also, man ist auf die Unterstützung entweder der Linkspartei oder der extremen rechten AfD angewiesen. Und deshalb stellt sich grundsätzlich die Frage in einer Demokratie, ob Dinge, die wir eben in 70 Jahren Grundgesetz für normal gehalten haben, dass nämlich eine Partei wie die FDP, die eben Bodo Ramelow nicht für den richtigen Ministerpräsidenten hält und die glaubt, dass die Linkspartei, die offen für Enteignungen eintritt, für Mietendeckel, für staatsdirigistische Eingriffe, dass eben diese Partei von uns nicht zu unterstützen ist, ob dann eine FDP eine demokratische Alternative bei einer Wahl bringen kann oder nicht. Also wenn wir jetzt in Deutschland so weit sind, dass praktisch bürgerliche Politiker etwa in einer Bundesversammlung, wo es um die Wahl des Bundespräsidenten geht, schon allein aus dem Grund keinen Kandidaten mehr aufstellen dürfen, weil in einer geheimen Wahl möglicherweise FDP-Abgeordnete für diesen Kandidaten stimmen könnten.
Sie meinten gerade AfD-Abgeordnete, aber das war schon ein Versprecher.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, Frau Lötscher, dass Sie nicht ganz einverstanden sind, wie Herr Theurer von der FDP
um den Satz noch zu Ende zu führen, also es kann doch nicht sein, dass wir dann verzichten müssen als FDP, eigene Kandidaten aufzustellen, nur weil die Gefahr besteht in einer geheimen Wahl, dass Abgeordnete der AfD dann den FDP- oder CDU-Kandidaten unterstützen. Das wäre ja das Ende der parlamentarischen Demokratie.
Herr Theurer, das war ja nicht das Problem. Das Problem war erstens, dass Kemmerich dann die Wahl
angenommen hat. Das habe ich ja gesagt vorher.
Und zweitens ist es natürlich ein Unterschied, ob die Stimmen der AfD entscheidend sind dafür, dass jemand eine Mehrheit oder das verfassungsmäßig erforderliche Quorum erreicht.
Das war der Fall. Das ist ja angesichts der Wahlergebnisse zunehmender Fall. Durch das Erstarken von extrem rechts und der Linkspartei wird es so sein, dass CDU, SPD und FDP und Grüne immer weniger dann eine Mehrheit haben, beziehungsweise es kommt dann ein SPD-Kandidat und CDU, CSU und FDP müssen sich dann überlegen, ob sie aus einer Minderheitenposition überhaupt eine personelle Alternative aufstellen dürfen, wenn die Gefahr besteht, dass AfD-Abgeordnete in der Geheimwahl dann den Kandidaten oder die Kandidatin unterstützen. Und das wäre ja das Ende der parlamentarischen Demokratie.
Also haben Sie damit
wieder
bestätigt, dass das natürlich überhaupt keine Überraschung war, dass das voll geplant war, was dort in Thüringen passiert ist.
Das habe ich nicht bestätigt. Im Übrigen hätte Herr Ramelow auch mal überlegen
Herr
können,
bitte lassen Sie
jetzt bin ich vielleicht mal dran.
Ja. Wenn er also, keine Mehrheit hat, ob er überhaupt antritt.
Ja, Herr Ramelow hat ja vielen Gespräche angeboten. Er hat mit Ihrer Fraktion gesprochen, er hat mit der CDU gesprochen. Und ich will einfach mich mal verwahren gegen diese Gleichsetzung von AfD und Linkspartei. Das ist etwas, was unerträglich ist und was natürlich dazu beiträgt, auch die Demokratie erodieren zu lassen. Herr Ramelow hat eine große Zustimmung in Thüringen. Sie haben recht, er hat keine parlamentarische Mehrheit. Aber es gibt natürlich auch aus der Geschichte, auch der Bundesrepublik, Duldungssituationen. Auch übrigens in Brandenburg, wo Ihre Partei beteiligt war, Anfang der 90er Jahre, wurden Sie damals von der PDS geduldet. Also um das noch mal zur Erinnerung zu bringen. Herr Ramelow wird von über 70% der Thüringer Menschen als der geeignete Ministerpräsident eingeschätzt. Selbst eine wesentliche Mehrheit, 2/3 der CDU-Wähler sagen, Ramelow soll Ministerpräsident bleiben. Und wenn jemand in Thüringen Mitte ist, dann ist das Ramelow. Und ich finde, klar, jetzt haben wir eine Situation, mit der man umgehen muss. Alle Parteien haben sich für Neuwahlen ausgesprochen. Aber wir wissen alle, dass Neuwahlen nicht durch Fingerschnipsen entstehen. Also Herr Kemmerich ist immer noch im Amt. Er ist zwar zurückgetreten, aber die Verfassung sagt, solange er keinen Nachfolger hat, ist er der amtierende Ministerpräsident, der Geschäftsführende in dem Fall. Und für eine Auflösung des Landtages braucht man eine Zweidrittelmehrheit.
Frau Lösch, über das müssen wir, über dieses Thema, wie geht es weiter in Thüringen, müssen wir gleich noch reden.
Das können wir gerne machen.
Genau, vielleicht die Frage an Herrn Mitsch. Sie haben Frau Lösch gerade gehört, sie ist empört über die Gleichsetzung von AfD und Linke. Wie sehen Sie das als Vorsitzender der Werteunion? Braucht es eine Äquidistanz zu AfD und Linke?
Also in der Tat ist es so, dass man die AfD und die Linke nicht direkt miteinander vergleichen kann. Sie sind in vielen Teilen unterschiedlich, aber eins ist, glaube ich, vollkommen klar. Es handelt sich bei beiden um Parteien der politischen Ränder. Die Linke ist nichts anderes als die umbenannte SED und ist dementsprechend auch für die CDU kein möglicher Koalitions- oder Kooperationspartner, genauso wenig wie es die AfD ist. Und mich wundert schon, Frau Lötsch, dass Sie eben nicht akzeptieren, dass es Vorbehalte auch gegen die umbenannte SED gibt. Im Übrigen wurde die Regierung von Herrn Ramelow abgewählt von der Bevölkerung. Sie hat keine eigene Mehrheit mehr. Und das muss man eben auch sehen. Es gibt
also die olle Kamelle von der unbenannten SED, ich glaube, das können die Leute nicht mehr hören. Das hat auch gar nichts mit der heutigen Politik
Wahrheit.
Zu tun.
Es ist die Wahrheit. Es ist nichts anderes. Das hat zum Beispiel Ihr Schatzmeister 2009 an Eidesstatt sogar erklärt, damit nämlich das Vermögen der SED übergehen kann auf ihre jetzige Partei. Dieses Vermögen haben Sie immer noch übernommen. Insofern ist es keine olle Kamelle.
So, und wenn kurz Sie gerade ganz Herr Mitsch, ganz, nein, ganz, jetzt
Herr
Mitsch
ist ja der große Sieger des heutigen Tages. Er hat geschafft, dass Frau Annegret Kramp-Karrenbauer abtreten musste oder abtreten wird. Also von daher kann er natürlich vor Selbstbewusstsein strotzen, aber das sollte er auf seine eigene Partei beziehen.
Und jetzt sind wir mal sehr gespannt auf Herrn Selig aus Heidelberg, ob er es ähnlich sieht. Ich grüße Sie, Herr Selig.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Zu den ehemaligen SED-Parteien wollte ich nur eines noch bemerken. Es gab damals in der DDR auch eine CDU, die zu den Flötenparteien gehört hat. Und ich fürchte, dass das Vermögen der DDR-CDU auch in die an die West-CDU geflossen ist. Also wie gesagt, olle Kamellen. Ich habe aber eigentlich zwei Punkte. Es hat sich gezeigt bei der letzten Wahl, dass es diese beschworene Mitte eigentlich nicht gibt. Es hat sich gezeigt, es gibt ein linkes Lager und ein rechtes Lager. Und aus diesem Grund, weil die AfD mittlerweile in vielen Parlamenten ein Viertel der Sitze und Stimmen besitzt, sollte dauerhaft der Fraktionszwang, also nicht nur bei Wahlen von Ministerpräsidenten, sondern auch in der normalen parlamentarischen Arbeit, sollte der Fraktionszwang abgeschafft werden. In den Kommunen hat sich diese Methode, Politik zu betreiben, über Jahrzehnte als sehr erfolgreich dargestellt.
Vielen Dank, über Ihren zweiten Punkt können wir gleich noch reden. Vielleicht reicht es noch vor den Nachrichten. Aufhebung des Fraktionszwangs, Frage in die Runde. Wäre das eine Möglichkeit, um den Knoten in Thüringen, der ja nach wie vor besteht, zu durchschlagen?
Naja, man braucht ja in Thüringen, das ist ja nur deutlich gesagt worden, um einen Ministerpräsidenten zu wählen, eine Mehrheit im Parlament. Und es gibt ja die Aufforderung oder das Angebot, von Seiten der Linken mit der FDP und mit der CDU Gespräche zu führen. Und da kann es natürlich auch Stimmen geben, das ist doch ganz klar. Und ich kann mich entsinnen, dass es doch den Vorschlag gab von Herrn Moring, eine Projektregierung zu unterstützen oder bestimmte Projekte der Regierung. Da ist er ja aus Berlin zurückgepfiffen worden. Und dann hat man ihm gesagt, eigentlich darfst du gar nichts machen. Und auch jetzt die Äußerungen, die aus der Bundesspitze der CDU kommen, lassen ja auch die Parteien dort im Lande völlig wieder im Unklaren. Also von also daher...
Vielleicht ein Blick in die Verfassung. Von
daher...
Artikel 53 ja,
es
der
gibt
Thüringer
keinen
Landesverfassung.
Das ist ja richtig, ja. Nee,
da also ist, jetzt ganz klar jetzt, geregelt, dass ja, die Abgeordneten ihrem Gewissen verpflichtet sind.
Ganz
und nicht,
genau.
Also und ganz
ich,
einfach.
Und ich bin jetzt ja seit... vielen Jahren sowohl im Landtag, 8 Jahre Baden-Württemberg, 8 Jahre Europaparlament und jetzt seit 2 Jahren im Bundestag. Ich habe immer so abgestimmt, wie ich es für richtig halte. Es gibt in Fraktionen durch Diskussionen natürlich schon Druck, Meinungsdruck, aber ich kann nur jeden Abgeordneten auffordern, nach seinem Gewissen abzustimmen. Und ich habe nachweisbar auch schon gegen die Fraktionslinie abgestimmt.
Herr Detjen, wie analysieren Sie das?
Ich glaube, dass man zunächst mal sehen muss, dass nach der Verfassungslage Bodo Ramelow ja gar nicht auf die Mehrheit der Mitglieder des Parlaments angewiesen wäre. Es würde genügen, wenn sich die CDU am Ende in einer dritten Abstimmung enthält, dann könnte Bodo Ramelow gewählt werden. Wenn die AfD dann es ihren Mitgliedern verkaufen will, dass sie am Ende auch noch einen linken Ministerpräsidenten mitwählt, dann haben die vielleicht am Ende doch das größte Problem. Und für solche Fälle bliebe ja dann auch die Möglichkeit, die Verfassungsmöglichkeit von Neuwahlen in Thüringen.
Also ich halte es für keine gute Möglichkeit, wenn die CDU sich enthält, wohl wissend, dass dadurch ein Ministerpräsident der Linken gewählt wird. Denn das ist im Prinzip eine Kooperation und die ist ausgeschlossen, sowohl mit der Linken als auch der AfD. Und das ist richtig so.
Nach dem Paukenschlag in Thüringen, politische Zeitenwende in Deutschland und die Situation der CDU nach dem angekündigten Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer. Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. In 5 Minuten geht es weiter nach den Nachrichten. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 und diskutieren Sie mit unseren Gästen Gesine Lötsch, Alexander Mitsch, Michael Theurer und Stefan Detjen. Bis gleich. Nach dem Paukenschlag in Thüringen und dem angekündigten Rücktritt der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, politische Zeitenwende in Deutschland. Das Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers und dazu begrüßt Sie am Mikrofon Stefan Heinlein. Unsere Gäste Gesine Lötsch von der Linkspartei, Alexander Mitsch von der Werteunion, einer konservativen CDU-Gruppe, Michael Theurer, stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender und Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Sie können uns wie immer anrufen, hier Ihre Fragen stellen oder live mit unseren Gästen diskutieren. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464. Herr Mitsch, vor den Nachrichten hat Ihnen Frau Lötsch gratuliert. Die Nachricht vom Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer, das sei Ihr Erfolg. Herr Mitsch, fühlen Sie sich als Sieger?
Also Frau Lötsch hat da, glaube ich, eine falsche Wahrnehmung. Vielleicht nicht nur in dem Punkt, aber ich kann ja verstehen, dass sie da etwas provokativ reagiert, um davon abzulenken, dass ich eben darauf hingewiesen habe, dass es sich bei der Linken um die unbenannte SED handelt. Ich habe großen Respekt davor, dass Frau Kramp-Karrenbauer jetzt den Weg freigemacht hat und damit der CDU die Möglichkeit gibt, sich wieder breiter aufzustellen und einen starken Kanzlerkandidaten auf die Beine zu stellen bzw. vorzuschlagen. Und es wäre großartig, wenn jetzt die Mitglieder die Möglichkeit hätten, an diesem Prozess stark mitzuwirken, damit die CDU sich wirklich wieder breit aufstellen kann und auch Konservative und Wirtschaftsliberale wieder stärker ins Boot kommen.
Und es hat ein Hörer geschrieben, Martin Wolfert, er schreibt nur einen Satz: Die Strippenzieher um Friedrich Merz haben die erste Etappe gewonnen. Herr Detjen, ist das eine richtige Analyse?
Nein, ich glaube, dass dieser Rückzug, so wie ich das am Anfang der Sendung gesagt habe, tatsächlich mit einer Erkenntnis von Annegret Kramp-Karrenbauer selbst zu tun hat, nämlich, dass sie nach dem vergangenen Jahr und nach dem Auftakt dieses Jahres in der eigenen Parteiführung, ich glaube, das betrifft die gesamte Parteiführung, nicht genügend Rückhalt hat. Ich weiß auch aus Gesprächen mit führenden CDU-Vertretern, dass da die Zweifel an der Weisheit ihrer Führung, an ihrer Führungskraft doch sehr verbreitet waren. Also ich glaube, das kann man nicht einer Randgruppe wie der Werteunion und Herrn Mitsch zuschreiben, denn ich glaube, das muss man ja nochmal sagen, auch damit diese Runde hier im Programm richtig gewertet wird. Wir haben hier bei uns im Hauptstadtstudio mit Frau Lötsch und Herrn Theurer zwei Politiker ihrer Parteien sitzen, die an verantwortlicher Stelle sozusagen in der Mitte ihrer Parteien im Parlament agieren. Und wir haben mit Herrn Mitsch den Vertreter einer Splittergruppe am Rande der CDU, die aber natürlich in dieser Situation, wo die Partei jetzt extrem polarisiert wird, auch ein, wie wir das ja auch hier sehen, ein erhebliches Medienecho jedenfalls erzeugen kann.
Und zum Thema Annegret Kramp-Karrenbauer, ihr Rücktritt und die Turbulenzen bei der CDU, bei der Union nach Thüringen, hat uns angerufen Herr Horn aus Rievenich an der Mosel. Ist das richtig, Herr Horn? Rievenich?
Ja.
Herr Horn, Ihre Meinung, Ihre Frage.
Erstmal schönen guten Morgen in die Runde. Ich vergleiche das ein bisschen mit der Nahles, Angelika. Das sind zwei Personen, die haben auf ihren öffentlichen Auftritten auch immer versucht, die Wähler zurückzugewinnen. Das ist im Augenblick das heißeste Eisen, was es in Deutschland gibt. Da stehen Wahlen an in anderthalb Jahren und jetzt möchte man Wähler zurückhaben. Und das ist eben halt, dann sieht die Sache dann so aus, dass die Parteien sich nicht ähnlich sind in ihrer Politik und müssen getrennte Wege gehen, um jetzt klare Sache zu machen. Sonst werden die Vorsitzenden jetzt schwer haben, das zu bleiben, weil sie werden Opfer ihrer eigenen Partei.
Also ist es richtig aus Ihrer Sicht, dass Annegret Kramp-Karrenbauer zurückgetreten ist, weil dann die CDU wieder klarer wird in ihren Positionen?
Nee, genau umgekehrt. Sie hätte bleiben müssen.
Sie hätte bleiben müssen?
Finales. Und beide Parteien haben getrennte Wege.
Aber wir reden über die CDU. Die SPD spielt im Moment nur eine untergeordnete Rolle. Wie sehen Sie den Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer?
Ja, im Endeffekt, sie hat das heißeste Eisen angepackt, wollte Wähler zurückgewinnen. Und das ist eben halt, da ist die Partei sich nicht einig, welchen Weg man da geht.
Mhm. Vielen Dank, Herr Horn. Und angerufen hat uns auch Herr Ulrich aus Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Ulrich.
Hallo, ja, guten Tag, Herr Heinlein und auch an die drei Mitdiskutanten hier aus Hamburg. Ich hätte, wenn schon zwei Bundestagsabgeordnete da sind, ganz kurzen Zurückschritt auf etwas, auf die Behandlung der AfD im Bundestag. Ich verfolge das ja unglaublich oder sehr stark mit immer. Und es gibt ja manchmal, wenn AfD-Abgeordnete reden, so dieses Abwenden von CDU-Abgeordneten, die drehen sich doch im Stuhl um und dann sieht man nur den Rücken vom Redner aus. Das wird dann manchmal gerügt vom Präsidium. Und das ist schon auch mal eine Frage, inwiefern man da mit der AfD im Bundestag umgeht. Wäre es denn möglich, die wirklich völlig zu ignorieren, dem politischen Kampf nicht zu vollführen, nicht diese ganzen Zwischenrufe und so weiter und diese aufgeheizte Stimmung dann immer oftmals, wenn ein AfD-Abgeordneter ist, sondern wirklich ganz ruhig sich irgendwie da zu sitzen, mit seinen Sachen zu beschäftigen, während ein AfD-Mann redet und auf die Inhalte dann während den Reden einzugehen. Das wäre mal eine ganz andere Herangehensweise als diese politische Aufgeheiztheit da. Vielleicht kann man sich da mal Gedanken machen. Es sind ja zwei Abgeordnete im Studio.
Vielleicht, Herr Ulrich, vielleicht kann Frau Lötsch direkt darauf antworten. Umgang Ihrer Partei, der Linkspartei mit der AfD, kann man da noch etwas dazulernen?
Also ich glaube, dass ja alle Parteien sich fragen müssen, wie sie miteinander umgehen. Insbesondere fragen sich natürlich alle Parteien, wie gelingt es ihnen, Wählerinnen und Wähler der AfD wieder abspenstig zu machen. Denn das ist ja die entscheidende Frage. Die AfD kann ja nur so stark im Bundestag auftreten, weil sie eben zu viele Wählerinnen und Wähler bekommen hat. Was den Umgang im Parlament betrifft, ist das ja sehr unterschiedlich. Es gibt Zurufe, Zwischenrufe aus allen Parteien. Da gibt es auch unterschiedliche Temperamente. Ich beobachte nur bei der AfD, und darauf möchte ich doch gerne hingewiesen haben, dass es ja zu Anfang so bei einigen die Vorstellung gab, na, die werden jetzt sich sozusagen ruhiger verhalten, wenn sie erstmal im Parlament sind. Man wird die domestizieren. Ganz im Gegenteil, die AfD hat sich weiter radikalisiert, seitdem sie im Bundestag ist. Und wenn Sie sich einige der Reden dort anhören, wo also nach dem zweiten Satz gegen Flüchtlinge gehetzt wird, zum Beispiel in Themen, wo man denkt, das hat ja auch gar nichts damit zu tun, dann glaube ich, ist hier wirklich größte Aufmerksamkeit und vor allen Dingen auch größte Abgrenzung geboten.
Ich finde, das ist ein gutes Thema, wenn ich da ganz kurz einhaken
darf.
Mich persönlich hat sehr betroffen gemacht, dass nach der Wahl Herr Kemmerich bedroht wurde, dass seine Familie tätlich angegriffen wurde und dass auch Parteizentralen der CDU und der FDP tätlich angegriffen wurden. Das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir in der politischen Auseinandersetzung solche Dinge nicht dulden. Da erwarte ich, dass sich alle Parteien von Gewalt distanzieren. Und ich hoffe, dass wir dadurch dazu kommen, dass wir zwar hart miteinander in der Sache diskutieren, aber eben, dass es nicht zu tätlichen Ausfällen kommt.
Herr Theurer, Umgang mit der AfD, kann da auch Ihre Partei, die FDP, noch etwas dazulernen?
Absolut. Und wir haben uns das auch vorgenommen, das jetzt auf allen Ebenen nochmal zu diskutieren. Hier im Bundestag haben wir eine ganz klare Linie. Wir stimmen keinen Anträgen der AfD zu, egal was die fordern, selbst wenn die wortgleich einen FDP-Antrag kopieren würden, würden wir nicht zustimmen. Da kommen dann einige und sagen, warum macht ihr das? Naja, ganz einfach, weil wir jetzt in Thüringen gesehen haben, wenn eine Unterstützung von der falschen Seite kommt, dann liegt der Vorwurf im Raum, man würde mit eindeutigen Rechtsextremen, und Herr Höcke ist rechtsextrem, er ist ein Nazi, würden wir da gemeinsame Sache machen. Und das ist jetzt genau ein Punkt, worüber wir uns noch verständigen müssen, nämlich der Umgang mit der AfD. Die sachliche Auseinandersetzung ist notwendig. Ich finde, was Herr Ulrich sagte aus Hamburg, ist nachvollziehbar. Ob die Entrüstung und die Empörung, die das dann auslöst, immer die richtige Antwort ist bezweifeln. Aber dass man die wirklich abwegigen Argumentationen, die ja offen migrationsfeindlich sind, die rassistisch sind, dass wir die nicht stehen lassen können, ist auch klar, aber ich würde einen Punkt in dem Zusammenhang noch zu Herrn Selig sagen. Der sagte ja, die beschworene Mitte, die gibt es so nicht. Und das ist ja das Thema. Also SPD und FDP haben ja große Unterschiede. Grüne und FDP haben ja große inhaltliche Unterschiede. CDU und FDP haben ja auch Unterschiede. Aber diese Mitte in Thüringen, die, wenn man die Stimmen zusammenzählt, hätte immer noch mit 39 Stimmen mehr Stimmen als die Linkspartei mit 29 und mehr als die AfD mit 22. Also es wäre zum Beispiel für Thüringen auch ein Ausweg, wenn sich eben diese Parteien, die sogenannten etablierten Parteien zum Beispiel, einigen würden auf einen Ministerpräsidentenkandidaten, dann könnte der im dritten Wahlgang eben die meisten Stimmen bekommen und dann dadurch ins Amt kommen.
Herr Ulrich, unser Hörer aus Hamburg, der uns angerufen hat, sind Sie zufrieden mit den Antworten oder haben Sie noch einen weiteren Punkt, den Sie gerne anbringen möchten?
Ja, ich meine nur diese Lautstärke im Parlament, wo man sich dann mitreißen lässt als Gegner von den AfD, das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ja, was jetzt an AKK, Frau Kamm-Karrenbauer anbelangt, das war natürlich folgerichtig, fand ich irgendwie dieser. Es ist kein Rücktritt, Herr Heiner, verzeihen, es ist ein Rückzug oder ein angekündigter Rückzug und so weiter. Angela Merkel wäre nie und nimmer nach Thüringen gereist. Sie hätte das gar nicht nötig gehabt. Oder es wäre nicht, das war schon allein der Fehler. Ich glaube, was man machen muss, was der nächste, wenn es Laschet wird, machen müsste. Ich glaube, dass Frau Kamm-Karrenbauer sehr gut war als Generalsekretärin auf gewisse Bereiche, die so ein bisschen eingegrenzter waren. Hervorragend wahrscheinlich. Vielleicht eine gute Verteidigungsministerin, aber wahrscheinlich war dieser Bereich zu groß für sie. Sie war zu weitläufig. Als Vorsitzende dieser einer großen Partei, und das konnte sie dann doch nicht bewältigen. Ich glaube, wenn es Laschet wird, man müsste Folgendes machen wahrscheinlich. CDU und die 16 Fraktionen müssen sich zusammensetzen, am Wochenende sagen und so und sagen, okay, ihr seid zwar, ihr habt zwar eure einzelnen Möglichkeiten und so weiter, aber es gibt Sachen, da müssen wir klar sein und alle 16 Fraktionen plus die Bundespartei sagen, nein. Eine klare Linie ziehen, nein. Und das müssen wir alle 16 plus 1 klar machen.
Vielen Dank.
Und Ende der Debatte.
Vielen Dank, Herr Ulrich. Bleiben Sie ruhig durchaus in der Leitung, wenn Sie wollen. Frage vielleicht an Stefan Dietjen, unseren Hauptstadtstudio-Korrespondenten. Sie kennen Angela Merkel seit vielen Jahren. Sie kennen Annegret Kramp-Karrenbauer. Ist die Analyse, die Einschätzung von Herrn Ulrich aus Hamburg richtig? Waren die Schuhe zu groß für Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Parteivorsitzende?
Ich weiß nicht, ob ich mich der Metapher anschließen würde, aber es ist jedenfalls evident, dass ihr Fehler unterlaufen sind, dass sie jedenfalls auch nicht das hatte, was man in einem solchen Amt braucht und was in der Politik mit Fortune umschrieben wird. Am Ende, glaube ich, hat sie einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich glaube nicht, dass es der Fehler von ihr war, nach Thüringen zu fahren. Das war richtig, sich da sozusagen in den Brennpunkt zu stellen. Aber ein Fehler von ihr war es sicherlich, dorthin zu fahren und sich dann auf die Forderung nach Neuwahlen festzulegen. Damit hat sie sich sehenden Auges in eine Situation begeben, wo sie dort eine Machtprobe provoziert hat, die sie nicht gewinnen konnte. Denn sie hat keine rechtlichen Durchgriffsmöglichkeiten, Neuwahlen zu verlangen. Da sieht man den Unterschied zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel, die bei ihrer Erklärung, die ja sehr deutlich war, die geradezu emotional war in Pretoria, ich war dabei, die von unverzeihlich gesprochen hat und dann aber im entscheidenden Moment gesagt hat, das muss rückgängig gemacht werden. Und wir haben dann nachgefragt, was meinen Sie denn mit rückgängig machen? Und dann ist sie sozusagen ins Offene gegangen und hat gesagt, ja, da ist ja von Neuwahlen die Rede, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da hat sie also sozusagen eine klare Position bezogen, ohne das dann mit einer Machtprobe zu gewinnen auf einem Feld, auf dem sie nicht bestehen kann. Ich denke, das war ein taktischer Fehler von Annegret Kramp-Karrenbauer, der dann am Ende dann nochmal den Eindruck verstärkte, dass sie eine Parteiführerin ist, die einen Führungsanspruch behauptet, den sie im entscheidenden Moment nicht einlösen kann.
Ich würde gerne, wenn ich darf, zu dem Thema Herr rückgängig Teurer, machen nochmal eingehen. Das ist eine Formulierung, die ich verfassungsrechtlich für außerordentlich problematisch halte. Bei Geheimwahlen ist es nun einmal so, dass man nicht weiß, wie eine Wahl ausgeht. Nehmen Sie die Wahl in Thüringen, da hätte nur einer der Beteiligten sich enthalten müssen, dann wäre ein anderes Ergebnis rausgekommen. Und eine geheime Wahl eines Verfassungsorgans kann man nicht rückgängig machen. Man kann sich überlegen, wie man die nochmal aufsetzt, wie man dann eine Wahl wiederholt. Aber diese Formulierung finde ich außerordentlich problematisch von Kanzlerin Merkel.
Und vielleicht dazu eine Mail von Jens Kupke. Er schreibt, Zitat, die Wahl von Herrn Kemmerich mit Stimmen der AfD ist kein Makel, sondern gelebte Demokratie, Zitat Ende. Ist dieses Grundgefühl Fremdbestimmung aus Berlin, demokratische Wahl wird nicht akzeptiert, sondern von den Bundesparteien korrigiert. Ist dieses Grundgefühl tatsächlich spürbar bei Ihnen in der Partei in Berlin insgesamt, Frau Lötsch?
Naja, ich glaube schon, dass es häufig ein Problem ist, dass Bundespolitiker sich über die Zustände in einzelnen Ländern äußern. Und wenn man sich mal gestern Abend die Talkshow bei Anne Will angesehen hat, da saßen Menschen, die alle, bis auf Sarah Wagenknecht, ihre Kindheit, aber wirklich die frühe Kindheit in Jena verbracht hat, Menschen in der Diskussionsrunde, die nichts mit Thüringen zu tun haben. Und ein Journalist hat völlig zu Recht getwittert, man möge sich mal vorstellen, dass 5 Ostdeutsche zusammensitzen, um über die Situation in einem westdeutschen Bundesland zu diskutieren. Und ich glaube, man muss natürlich diese Frage, wird da aus Berlin diktiert, das muss man sehr ernst nehmen. Und das hat ja auch immer mit der Frage zu tun, warum werden welche Parteien gewählt, welche Botschaft wollen Menschen natürlich auch vermitteln, wenn sie zum Beispiel die AfD wählen. Ich glaube nicht, dass alle, die die AfD gewählt haben, wirklich Rechtsextreme sind oder Rassisten, sondern dass es einen Teil von Leuten gibt, die sagen, wir wollen den anderen Parteien mal zeigen, dass wir protestieren. Und das ist natürlich auch die Aufgabe von den anderen Parteien, darauf einzugehen, zu sagen, ja, was ist da schiefgelaufen? Und in Thüringen, das muss man einfach feststellen, da sitzt der Wendeschock noch so tief, da sind die Leute, die haben ja alle oder viele haben gebrochene Biografien, ne? Sie mussten, die Hälfte der Leute wurden arbeitslos, 2 Drittel mussten einen neuen Beruf erlernen, alles diese Erfahrung und jetzt ist der Osten ein politisches Experimentierfeld geworden, denn weder Herr Kemmerich noch Herr Höcke stammen ja aus Thüringen, sondern sind dorthin aufgebrochen, um dort ihre politischen Dinge auszuprobieren und wie man ja gesehen hat, für Herrn Höcke sehr erfolgreich.
Und Herr Kemmerich ist in die neuen Länder gegangen und hat da in der Transformation der ehemaligen
Wendegewinnler,
Was heißt Wendegewinnler? Also ich meine, er ist da unternehmerisch tätig und zwar sehr erfolgreich und hat damit auch Arbeitsplätze geschaffen. Ich finde auch diese Frage, wer kommt woher, außerordentlich problematisch. Richtig ist, dass es für einen Westdeutschen, und das bin ich, nicht möglich ist, die Verstrickung in die SED-Diktatur zu beurteilen. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt, und da möchte ich Frau Lötsch ausdrücklich zustimmen, ist, ich weiß nicht, wer bei Anne Will angefragt war, aber ich habe zum Beispiel getwittert, warum wird eigentlich nur über Herrn Kemmerich gesprochen, warum spricht man nicht mit ihm? Und ich denke, in so einer Talkshow wäre es einmal gut gewesen, wenn eben aus dem Thüringer Landtag die Beteiligten zu Wort gekommen wäre, die ja auch ihre Motive haben. Und ich würde mal sagen, die meisten haben da ja auch wirklich ehrliche Motive oder haben sich was überlegt dabei und das würde ich mir wünschen.
Also zu dem Thema passt ja eigentlich auch ganz gut, dass der Koalitionsausschuss in Berlin der ja kein verfassungsgemäß vorgesehenes Organ ist, dass der einen Beschluss gefasst hat dazu, wie es in Thüringen denn weitergehen soll. Und das ist schon auch ein merkwürdiger Vorgang in dieser merkwürdigen Zeit im Grunde. Und er zeigt auch gleichzeitig, dass Frau Kramp-Karrenbauer ja ein schweres Erbe als Parteivorsitzende von ihrer Vorgängerin Angela Merkel angetreten hat, die nämlich die Partei in ganz schwerem Zustand, in einem ganz gespaltenen Zustand eigentlich hinterlassen hat. Und Frau Kramp-Karrenbauer war von Anfang an damit beschäftigt, Scherben zusammenzukehren und war natürlich in dieser schweren Situation, dass die GroKo, die Große Koalition in Berlin, auch gerade den Bach runtergeht. Und da hat Frau Kramp-Karrenbauer ein extrem schweres Erbe angenommen.
Angerufen hat uns auf der 00800 4464 4464 Herr Kretschmann, nicht aus Stuttgart, sondern aus Berlin. Herr Kretschmann.
Ja, den Namen gibt's öfter.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ja, ich wollte den Finger noch mal so ein bisschen auf die Situation legen, dass ja Herr Gauland angekündigt hat, die Parteien zu jagen und die sozusagen Altparteien aus der Sicht der AfD, wie die sie beschreiben, und will einfach nur darauf hinweisen, dass das ja wieder ein Zeichen davon ist, wie die AfD versucht, genau das zu provozieren, was sie braucht. Also das heißt sozusagen, sie führt alles in die Richtung, dass Spaltpilze entstehen, und zwar innerhalb von FDP und CDU vor allen Dingen auf der einen Seite, und gleichzeitig kann sie damit ihr Klientel bedienen, wo sie dann auch das Thema Volksfront, was sozusagen sie ja im Sinne von Wende immer noch, gerade bei den letzten Landtagswahlen ja immer wieder aufgeführt hat, dass sie sozusagen Vergleiche herstellt, die völlig hinken geschichtlich, aber wo sie sozusagen das bedient. Und das hat sie jetzt wieder. Ne? Jetzt hat sie sozusagen wieder die Situation hergestellt durch ihr Verhalten, sehr clever aus der Perspektive der Rechten an der Stelle, eine Situation herzustellen, in denen alle kopflos durch die Gegend rennen und jetzt eine Situation entsteht, wo sie sagen können, seht ihr, wir wählen doch jetzt jemanden von der FDP, was wollt ihr eigentlich? Und wenn wir wählen, dann wird jetzt alles rückgängig gemacht. Das heißt sozusagen, sie tun alles dafür, um dieses System der Demokratie, der Parteienpolitik, die sich schon seit Jahren in der Bundesrepublik so oder so verhält, in eine Richtung zu schieben, die ihnen gefällt, die ihnen passt und wo sie sozusagen denen den Spiegel vorhalten kann und gleichzeitig sagen kann, ihrem Klientel, hier guckt, genau so ist es. Ne? Und das ist was, wo ich glaube, dass die Parteien links von der AfD und alle, die sich in der CDU und FDP sich nicht gehalten fühlen, der AfD herzurennen, endlich Gedanken machen müssen, wie die damit umgehen können. Und gleichzeitig muss man halt den AfD-Lehrern halt auch mal wieder spiegeln, Leute, was würdet ihr denn machen, wenn irgendeine linksradikale Partei sozusagen eine 5% Mitte-Partei zum Ministerpräsidenten wählt? Fändet ihr das super oder so? Wäre das alles legitim? Würdet ihr euch da nicht genauso aufregen? Also damit man das halt sozusagen das wieder klarstellt. Ne? Und ich glaube halt,
Herr Kretschmann, vielleicht kann Stefan Detjen als politischer Beobachter in Berlin dazu etwas sagen. Ist das tatsächlich richtig? Werden die Parteien im Bundestag, aber auch in den Landtagen getrieben von der AfD?
Das ist zum Teil richtig, aber das gilt sicherlich nicht nur für die Parteien, denn ich glaube, wenn wir darüber reden, dann müssen wir über eine Aufmerksamkeitsökonomie reden, bei der auch wir als Medien eine Rolle spielen.
Das stimmt.
Und Stefan Heinlein, das wissen Sie ja, auch wir im Deutschlandfunk diskutieren das immer wieder. Wir ringen um die Frage, wie gehen wir mit diesen politischen Diskussionen, wie gehen wir mit den parlamentarischen Diskussionen um, die wir in dieser Legislaturperiode erleben. Es ist ganz klar, es gibt sozusagen in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben, Mechanismen, die das Extreme, die das Schrille, die das Provokative mit dem kostbaren Gut Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit belohnen. Und das ist eine Frage an alle, auch an uns Journalisten, wie es uns gelingt, Diskussionen immer wieder auf den sachlichen Kern zurückzuführen und herauszuarbeiten, dass das Interessante, dass das Relevante eben nicht nur in der Provokation liegt, sondern dass es im Augenblick eine Menge wichtiger Fragen gibt, die es in diesem Land zu diskutieren gibt, auf die wir substanzielle Antworten erwarten können. Aber das ist ein Grundproblem, mit dem sich unsere Gesellschaft beschäftigen muss und das sozusagen ja auch diese Diskussion, die wir hier führen, also ein Grundmuster durchzieht.
Herr Mitsch, brauchen Sie die Provokation, um Aufmerksamkeit zu finden für Ihre Werteunion?
Also vielleicht noch einen Satz vorher zu Herrn Kretschmann, weil er hat was Wichtiges gesagt. Wir dürfen uns nicht treiben lassen von der AfD oder auch von anderen radikalen Parteien, sondern wir müssen als demokratische Parteien der Mitte unsere Positionen vertreten. Und deshalb ist es auch falsch, darauf zu achten, wie könnten andere Parteien abstimmen, bevor wir abstimmen. Es kann nicht sein, dass wir nur deshalb für oder gegen irgendetwas anderes stimmen, weil eine Partei für oder gegen irgendetwas ist. Und deshalb, genau damit würden wir nämlich deren Spiel mitmachen, wenn wir uns von deren Stimmverhalten abhängig machen. Und was das Thema der Aufmerksamkeit angeht, ich glaube, es ist wichtig, dass wir offen eine politische Debatte führen, dass es keine Tabus gibt, sondern dass wir im Sinne der Meinungsfreiheit in Deutschland, dass wir Themen offen andiskutieren. Ich glaube auch, dass wir damit dann Menschen zurückgewinnen können für demokratische Parteien, die der Meinung sind, dass sie Themen nicht aussprechen dürfen oder dass sie zu wenig repräsentiert sind. Und es gibt ja Leute, die behaupten, dass man in Deutschland nicht mehr alles sagen könnte. Es gibt auch entsprechende Umfragen und dem muss man entgegenwirken dadurch, dass man offen politisch diskutiert, dass man sich sachlich auseinandersetzt, dann kann man nämlich solchen Argumenten tatsächlich auch die Basis nehmen.
Frau Lötsch.
Ja, ich glaube, was Herr Kretschmann ja völlig richtig gesagt hat, das will ich nochmal unterstreichen, niemand sollte die AfD unterschätzen. Ich glaube, wir haben das zu Anfang alle getan und es wird häufig so über abgehängte Wählerinnen und Wähler geredet und zu wenig über die Funktionäre der AfD. Und wenn ich mir anschaue, wer im Bundestag für die AfD sitzt, dann sind das Richter, dann sind das Staatsanwälte, dann sind das teilweise auch ehemalige Journalisten. Das sind also nicht Leute, die nicht eine höhere Bildung haben. Und das zeigt natürlich, dass der Rechtsextremismus kein Randproblem mehr ist, sondern in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen ist. Und damit muss man sich natürlich intensiv auseinandersetzen. Und was ich noch mal zu Herrn Mitsch sagen will, die Werteunion ist einfach der Ableger der AfD in der CDU. Und sie sind ja aufgefordert worden, von ihrer Parteiführung sich aufzulösen. Und ich glaube, das ist schon ein ziemlich extremer Schritt, wenn eine Parteiführung einer Gruppierung in der Partei sagt, ihr müsstet euch eigentlich auflösen.
Also anders als die Linke wird bei uns niemand vom Verfassungsschutz beobachtet, was bei Ihnen allerdings schon der Fall ist, nämlich mit Ihrer kommunistischen Plattform und Marx 21. Und wir haben auch klar gesagt, dass die DDR ein Unrechtsstaat war.
Also,
und dass
Sie haben an der Stelle von Herrn Maaßen ja den ehemaligen Verfassungsschutz in der Werteunion.
Ja, genau.
Es tut mir jetzt fast leid, dass die Nachrichten kommen, aber sie kommen um 11 Uhr. Wir können weiter diskutieren über unser Thema. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Bis gleich.
Deutschlandfunk. Kontrovers.
Weiter mit Stefan Heinlein am Mikrofon und dem Thema nach dem Paukenschlag in Thüringen. Turbulenzen auch in Berlin. Der Rücktritt, der Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ist das eine politische Zeitenwende in Deutschland? Wir diskutieren mit Gesine Lötsch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Michael Theurer, FDP-Fraktionsvize, und Alexander Mitsch, Bundesvorsitzender der Werteunion, einer konservativen Splittergruppe innerhalb der CDU, und im Studio auch Stefan Dietjen. Er leitet unser Berliner Hauptstadtstudio. Noch 25 Minuten haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zeit für Ihre Anrufe mit uns zu diskutieren. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464. Vor den Nachrichten wurde heftig diskutiert, das war spannend, über AfD, Linkspartei und Werteunion. Und zu diesem Thema Werteunion hat uns Herr Ladinek aus Frankenthal angerufen. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Herr Ladinek, Werteunion, das war Ihr Punkt?
Das war mein Punkt. Ich habe Herrn Mitsch zugehört, schon die ganze Zeit. Und ich darf Ihnen kurz sagen, ich werde dieses Jahr 72, war 46 Jahre Polizeibeamter des Landes Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen am Rhein. Und ich habe die Geschichte verfolgt. Ich war auch damals im November, als die Mauer fiel in Berlin. Also ich kenne die Geschichte und ich muss Herrn Mitsch wirklich mal fragen, wie lange soll denn das mit der roten Sockenkampagne noch laufen? Das nimmt ihm doch niemand ab und der Werteunion auch nicht. Die politische Zeitenwende, die hat doch schon längst stattgefunden. Nicht erst mit dem Rücktritt von Frau Kramp-Karrenbauer, sondern die hat stattgefunden mit der Gründung der AfD und der Erstarkung. Wann begreifen es denn die Unionsfraktions- oder sonstigen Funktionäre, dass das nicht mehr zieht? Man muss kein Freund der Linken sein, um Gottes Willen. Ich denke an das, was gestern Abend Frau Wagenknecht in der Will-Runde gesagt hat. Sie war eigentlich die Einzige, die das Problem benannt hat. Und dieses Rumgeeiere immer mit diesen roten Socken und mit der gewandeten SED, man kann es langsam nicht mehr hören. Bis wann besinnt sich denn die Union auf ihre Werte und fängt an, das zu diskutieren, was die Menschen bewegt?
Vielen Dank, Herr Ladeneck. Ich denke, Ihr Punkt ist klar geworden. Herr Mitsch, Sie sind angesprochen.
Ja, also um es klar zu sagen, es ist ja Tradition der CDU. Die CDU wurde daraus gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, weil wir gegen Faschismus und Kommunismus uns zusammengefunden haben. Das liegt also ganz tief in der DNA und es ist auch gut so, dass wir jede sozialistische und kommunistische, genauso wie faschistische Bewegung hier ablehnen. Und wenn Sie sagen, das sei irgendwie alt und vergangen, ich habe es ja vorhin schon angeführt, die Linke verfügt heute noch über das Vermögen der SED. Es gibt auch heute noch zahlreiche Abgeordnete und Funktionsträger, die damals in der SED schon aktiv waren. Also die Vergangenheit ist nicht ganz so weit entfernt, wie Sie sagen.
Aber man muss ja, wenn ich das aus Berlin zwischenrufen darf, sagen, diese CDU, die Sie schildern und jetzt aus dem antitotalitären Grundkonsens der Nachkriegsjahre in Westdeutschland definieren, ist ja die CDU, die nach 1990 kein Problem damit hatte, die ehemalige Blockpartei CDU, die wunderbar mit der SED kooperiert hat in der DDR, in sich aufzunehmen. Also das ist eine Partei, die einerseits ja die Lehre verinnerlicht hat, sozusagen strukturell, die Angela Merkel bei ihrer Südafrika-Reise in einem ganz anderen Kontext mit dem Satz formuliert hat, die Kommunisten unter freiheitlichen Bedingungen sind auch nicht mehr die Kommunisten, die sie mal waren. Das weiß man an sich und trotzdem sehen wir jetzt, dass das eine Frage ist, die die CDU zutiefst zerreißt innerlich, Ost und West, und dass dieses Dogma, das man da formuliert hat, wir sind, unser Verhältnis zu Linken und zur AfD ist gleichermaßen distanziert, dass das sozusagen eine verzweifelte Klammer war, die man brauchte, um diese Partei überhaupt noch irgendwie zusammenzuhalten. Und das steht jetzt in Frage und das sehen wir im Moment nicht, was dann passieren wird.
Ich müsste vielleicht mal zu dem Vermögen ganz kurz was sagen, wenn Sie erlauben. Also es wird ja gerne wiederholt. Es ist Anfang der 90er Jahre ja das gesamte Vermögen abgetreten worden, bis auf wenige Immobilien. Darauf hat man sich geeinigt. Es gab eine unabhängige Kommission, die von der Regierung eingesetzt wurde. Und man kann das alles detailliert beim Finanzministerium nachlesen. Sollte noch irgendetwas auftauchen, was damals nicht angegeben wurde, dann ist die Partei verpflichtet, das in mehrfacher Weise zurückzuzahlen, um nur mal diese mehr, wir würden auf irgendeinem Vermögen sitzen, einfach aus der Welt zu räumen. Es wird gerne wiederholt. Es ist einfach schlicht falsch. Man kann sich beim Bundesfinanzministerium gut darüber informieren.
Und Gedanken über den Zustand der CDU, der Union, da hat ja Herr Dietjen geradezu etwas gesagt, macht sich auch Frau Severin aus Berlin. Sie befürchtet einen Rechtsruck bei der CDU, bei der Union insgesamt nach dem Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer. Sehe ich das richtig, Frau Severin?
Ja, das ist meine Befürchtung. Also ich habe da ganz große Bauchschmerzen. Merkel hat ja schon eine sozialere Linie eingeschlagen. Und die ganzen Altherren, die jetzt wieder aufstehen, die werden der CDU bestimmt nicht gut tun. Was diese Partei braucht, ist eine Erneuerung, ist eine grünere Richtung, ja, und nicht wieder ein Rückwärtsschlag irgendwie in die Vergangenheit, Neoliberalismus ohne Ende. Also ich habe da echt ganz, ganz große Bauchschmerzen und frage mich, was da gerade vorgeht in den Köpfen.
Mhm. Wer will dazu antworten? Herr Theurer, das ist nicht Ihre Partei, aber Sie hatten zu
dem Punkt. Ich hatte gerade angesetzt. Also ich stimme Gesine Lötsch in der Ablehnung völkisch-nationalistischer Politik der AfD zu. Allerdings nicht etwa in ihrer Suche nach dem Kommunismus. Sie sagte ja mal, die Wege zum Kommunismus können wir nur finden, wenn wir uns auf den Weg machen, ob in der Opposition oder in der Regierung. Also kurzum, die Hörerin hat ja gerade gesagt, keine neoliberale Politik. Ich will keine neosozialistische und keine neonationalistische Politik. Also was heißt denn die Diskussion gerade? Ich glaube, dass es dringend notwendig ist, neben der Abgrenzung gegenüber Rechtsradikalen, durchaus auch eine Abgrenzung gegenüber Radikalsozialisten zu machen. Ich sage nicht, dass die Linkspartei dasselbe ist und stelle sie nicht auf die gleiche Ebene mit der AfD. Ich kann mit vielen Kollegen auch im Deutschen Bundestag da sehr gut zusammenarbeiten. Aber richtig ist es doch, dass die Stärkung von extremen Rechts und Links ein Problem darstellt. Und wenn schon geschichtliche Vergleiche bemüht werden, dann müssen wir sagen, also das Scheitern von Weimar lag ja tatsächlich an KPD und NSDAP. Und ich bin an der Stelle wirklich der Meinung, dass wir darüber sprechen müssen, wie wir aus diesem Framing der AfD rauskommen, die ja alle Altparteien, so nennt die AfD ja die etablierten Parteien, in einen Topf wirft. Und das ist ja ein Thema in Thüringen. Also FDP und CDU wollen eben den linken Bodo Ramelow aus inhaltlichen Gründen nicht ins Amt wählen. Ich glaube, dazu kann man sie auch nicht zwingen. Und deshalb mache ich hier nochmal den Vorschlag, einen runden Tisch einzurichten, vielleicht unter der Leitung von Joachim Gauck, um einen Ausweg aus der vertrackten Situation zu finden und vielleicht einen parteilosen, überparteilich akzeptierten Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt in Thüringen zu finden, der dann von CDU, SPD, FDP und Grünen ins Amt gewählt wird.
Herr Dietjen, gibt es diesen gemeinsamen Schulterschluss oder kann es ihn geben der Parteien gegenüber der AfD, dass man da gemeinsam eine Strategie findet, wie man umgeht mit dieser Partei und in Zukunft vielleicht sie ausgrenzt oder eben mit ihr diskutiert, aber sie nicht als Wahlfaktor bei Wahlen zum Ministerpräsidenten oder ähnlichen Ämtern dann ins Boot holt?
Ja, zum Teil sehen wir, dass es da einen Konsens gibt, einen Konsens der Abgrenzung, man kann in gewisser Weise sagen auch Ausgrenzung, etwa im Bundestag, wo es der AfD bis heute nicht gelungen ist, durch die Zustimmung der anderen Parteien einen Vizepräsidenten im Präsidium des Deutschen Bundestages zu bekommen. Das war sozusagen ein Votum oder ein fehlendes Votum aller anderen Parteien, von der FDP über die Union und die Grünen, SPD bis hin zur Linkspartei. Aber trotzdem, das, was wir jetzt an Diskussionen in der CDU, insbesondere in der Ost-CDU sehen werden, das betrifft genau dieses Verhältnis zur AfD. Im Osten wird die AfD in Teilen der CDU als einen Partner, als eine politische Kraft wahrgenommen, die der Partei, die der Union näher steht als die Linkspartei. Das ist die Zerreißprobe im Osten und in der CDU insgesamt ist es natürlich so, dass es auch da fundamentale Differenzen innerhalb der Partei geht. Da geht es im Wesentlichen um zwei Themen. Das ist das Verhältnis zum Begriff des Nationalstaates, die Frage des Nationalstaates in Europa, und das ist der gesamte Themenkomplex Migration bis hin von den rechtlichen Fragen bis hin zu den kulturellen Fragen, die dann unter solchen Begriffen wie Leitkultur diskutiert werden. Und da steht die CDU vor Fragen, in denen sie zutiefst uneinig ist, die sozusagen ausgeschwitzt werden müssten. Wir werden das jedenfalls in den kommenden Monaten sehen, wie diese Fragen noch einmal den Prozess dominieren, der da jetzt in der Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer aufgeworfen wird.
Frau Lötsch, der Rechtsruck der CDU, das war die Sorge von Frau Severin aus Berlin. Ist das auch Ihre Befürchtung, dass die CDU, egal wer jetzt kommt nach Annegret Kramp-Karrenbauer, sich da verschiebt in Richtung rechts, in Richtung vielleicht doch Zusammenarbeit mit der AfD?
Also das kann man jetzt noch nicht abschließend beurteilen. Wir werden jetzt sehen, dass es einen wirklich veritablen Machtkampf innerhalb der CDU geben wird. Und wer den gewinnen wird, das ist, obwohl Frau Kramp-Karrenbauer heute ihren Rückzug angekündigt hat, nebenbei bemerkt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bis Dezember dann durchhalten kann. Das ist, glaube ich, noch offen. Und wir haben ja gesehen, dass Angela Merkel immer noch großen Einfluss innerhalb der CDU hat. Mir ist wichtig, dass wir uns alle überlegen, auch Linke gemeinsam mit Konservativen, wie wir uns gegen Faschisten zusammenschließen können. Und dass die Faschisten ja auch vom Mord nicht zurückschrecken, das haben wir ja spätestens gesehen, als es eine Terrorgruppe gab, den sogenannten NSU, die in Thüringen eine Mordserie durchführen konnten. Und zwar mit Hilfe leider des Verfassungsschutzes, um den hier nochmal ins Spiel zu bringen. Aber die Gefahr, dass die CDU weiter nach rechts rückt, die ist da. Und es gibt ja in verschiedenen Landesverbänden immer mal wieder die Diskussion, also der CDU, ob man sich nicht mit der AfD treffen sollte, ob man mit ihr koalieren sollte. Und auch in Thüringen gab es ja im Vorfeld der Wahlen heftige Diskussionen um die Frage, wie ist der Umgang mit der AfD. Das gab es übrigens auch in Sachsen-Anhalt und in anderen. Da gibt es jetzt die Aufforderung auch an die CDU, sich zu fragen, sind wir denn wirklich eine demokratische Partei, wie sie sich gerne beschwören, als Partei der Mitte? Oder wollen sie eine Partei sein, die nach rechts geht? Und davor kann ich sie nur warnen.
Herr Mitsch, eine gemeinsame Front auch mit der Linkspartei gegen Faschisten. Gehen Sie da mit oder kommt die CDU, ihre Partei, dauerhaft nicht umhin, auch mit der AfD Gemeinsamkeiten auszuloten?
Also das ist ganz einfach. Dazu gibt es klare Beschlüsse seitens der CDU, die sagt, wir arbeiten weder mit den Linken noch mit der AfD zusammen, geschweige denn koalieren wir. diese Beschlüsse, die gibt es und die sind richtig. Und ich muss hier zutiefst widersprechen, wenn Frau Lötsch versucht, hier ein Bündnis zusammenzuschließen. Wir werden als Union mit Sicherheit weder mit den Linken noch mit der AfD uns irgendwie zusammenschließen. Das widerspricht komplett dem, wofür die CDU steht. Wir sind eine eigene Partei, die eigene Positionen hat, und wir werden uns hier nicht mit der Linken oder der AfD zu irgendetwas zusammenschließen.
Angerufen hat uns Frau Böning aus Berlin, und sie, wenn ich das richtig auf den Kopfhörer bekommen habe, ist froh über den Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich grüße Sie, Frau Böning.
Nein, das ist ganz das Gegenteil. Es tut mir sehr leid, dass sie zurückgetreten ist. Und ich möchte nur ganz kurz meine Hochachtung für Frau Kramp-Karrenbauer noch mal ausdrücken. Und ich finde es bedauerlich, dass sie so wenig Rückhalt in ihrer Partei gefunden hat. Aber das ist jetzt ja nicht die Frage. Die Frage ist an die gesamte Runde, was es noch mit Demokratie zu tun haben kann, wenn ein Herr Ramelow sich nur aufstellen lässt, wenn es sicher ist, dass er auch gewählt wird. Ich halte das für eine derartige Farce, und das hat meines Erachtens nichts mit Demokratie zu tun. Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mir diese Frage beantworten. Dann möchte ich noch kurz zu Frau Lötsch was sagen. Ich bin ein Kind eines politischen Flüchtlings aus der DDR. Und zu tun, als wenn sie die Demokratie mit Löffeln gefressen hätte, diese ehemalige Partei der SED, dann bin ich gar nicht ihrer Meinung.
Bleiben Sie ruhig dran, Frau Böning, aber ja? Frau Lötsch ist ja direkt angesprochen. Hm. Warum geht Ihre Partei oder will Ihre Partei in Thüringen nur dann Bodo Ramelow noch einmal antreten lassen, wenn er eine Mehrheit im ersten Wahlgang sicher hat, also CDU und FDP oder FDP ihn unterstützt. Warum?
Also es wird jetzt natürlich überall diskutiert, was ist der richtige Weg, um einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Denn Herr Kemmerich ist ja zurückgetreten und darum muss ein Ministerpräsident gewählt werden. Es sei denn, der Landtag löst sich auf mit 2/3 Mehrheit. Das hatten wir ja vorhin kurz angesprochen, dass der Weg dahin nicht ganz einfach ist, weil es ja auch Parteien gibt, die dagegen sind. Und Herr Ramelow hat natürlich als Politiker ein hohes Risiko eingegangen. Und er wird sich natürlich genau entscheiden, unter welchen Umständen er noch einmal kandidiert. Und da wird im Augenblick ja auch in Thüringen beraten, unter welchen Umständen das passieren kann. Er ist der Kandidat gewesen, er hat die große Unterstützung in Thüringen. Was allerdings richtig ist, dass, ohne dass mir das nochmal jemand sagen muss, im Parlament hat er keine Mehrheit. Aber die Menschen müssen sich dann natürlich auch sagen, wenn wir Ramelow als Ministerpräsident behalten wollen, dann müssen wir ihn halt auch wählen.
Was sagt die Bundes-FDP, Herr Theurer?
Also ich möchte nochmal meine Frage wiederholen, was das mit Demokratie zu tun hat, wenn ein Kandidat sich nur wählen lässt oder aufstellen lässt, wenn seine Wahl richtig durchgezogen wird. Und das halte ich für undemokratisch, und das möchte ich jetzt mal von der gesamten Runde beantwortet haben.
Also wie eine Wahl ausgeht, das haben wir nur am Mittwoch gesehen, weiß man ja vorher nie genau. Also von daher ist es natürlich auch die Frage, wenn man selber kandidiert, muss man sich auch noch selber in den Spiegel gucken können und sagen können, unter welchen Umständen gehe ich nochmal in einen Wahlgang. In dem Fall wäre es ja der 4.
Also Frau Böning, in dem Zusammenhang, finde ich, sprechen Sie den entscheidenden Punkt an. Und das ist ja auch die Veränderung im Landtag von Thüringen. Es gab in der Situation im 3. Wahlgang 3 Kandidaten. Herr Ramelow, der unterstützt wurde, also das war angekündigt von Linkspartei, Grünen und SPD, den FDP-Kandidaten und einen Kandidaten der AfD. Und entgegen parlamentarischer Gepflogenheiten der Vergangenheit hat die AfD ihren eigenen Kandidaten nicht gewählt, nicht unterstützt. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Punkt ist, über den wir uns jetzt noch mal Gedanken machen müssen. Was bedeutet das auch für künftige Wahlen, etwa in der Bundesversammlung, wenn es um den Bundespräsidenten geht, wo ja in der Geschichte der Republik nicht klar war, wer durchkommt? Bedeutet es dann, dass...
Mehrfach, war es nicht klar.
War nicht klar.
und teilweise dann hat, drei Wahlgänge.
Genau, oder? Und dann war zum Beispiel die Frau Hamm-Brücher, die ich sehr geschätzt habe, die hat die FDP dann aufgestellt. Da konnte man ja nicht davon ausgehen, dass man weiß, wer die dann wählt. Darf jetzt eine FDP in Zukunft in so einer Bundesversammlung keinen Bewerber mehr ins Rennen schicken, wenn vorher nicht klar ist, ob die AfD für ihn stimmt oder nicht? Das sind ganz große, grundlegende Fragen, die tatsächlich an die Grundlage unserer Demokratie rühren. Und deshalb wiederhole ich nochmal meinen Vorschlag. Ich glaube, der Weg in Thüringen wäre leichter, wenn zum Beispiel auch Bodo Ramelow bereit wäre, zu sagen, runder Tisch, wir gucken mal, ob es nicht eine andere Persönlichkeit gibt, die die Unterstützung bekommt. Und das Zweite ist, ich glaube tatsächlich, dass wir die Frage stellen müssen, wie wir in Zukunft mit dem Erstarken der politischen Extremen umgehen. Das ist aus meiner Sicht das Problem, wenn eben nur noch Mehrheiten zustande kommen, entweder mit Unterstützung der Linkspartei oder mit Unterstützung der rechtsextremen AfD. Und das lehne ich entschieden ab.
Herr Dietjen, muss man da tatsächlich Frage, zu diesem, Entschuldigung, Herr Dietjen, muss man zu dem jetzigen Zeitpunkt tatsächlich die Grundsatzfrage stellen nach der Zukunft, nach dem Zustand unserer parlamentarischen Parteiendemokratie?
Ja, ich glaube schon, dass wir in einer Phase leben, in der wir in Zeitlupe einen Prozess sehen, der in anderen Ländern jedenfalls zum Kollaps eines über Generationen stabilen Parteiensystems geführt hat. Das erleben wir hier zurzeit in Deutschland, ohne dass damit gesagt ist, das geht so aus wie in Italien oder wie Frankreich, wo wir das Verschwinden von traditionellen Parteien gesehen haben in der Polarisierung, die dort ist. Und ich glaube, da wird jetzt viel wichtiger als die Fragen in Thüringen zunächst mal sein, wie die CDU diesen Prozess, die stärkste Regierungspartei hier, den Prozess der Nachfolge regelt, ob das ein Prozess ist, den die Parteiführung stabilisieren kann, ob das ein Prozess wird, der aus dem Ruder läuft. Wir werden jetzt Forderungen sehen von der Werteunion, ist die ja schon gekommen, nach Mitgliederbefragung, nach einer Mitgliederwirkung. Das ist erkennbar. Das sind diejenigen, die hoffen, dass sich da dann Friedrich Merz mit dem Schub seiner Popularität nochmal durchsetzt. Da werden wir Versuche sehen, aus der Parteiführung möglicherweise Armin Laschet zu installieren. Da wird Jens Spahn nochmal eine Rolle spielen. Eine sehr interessante Rolle wird dann Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, spielen. Denn wenn ich die Erklärung der Parteivorsitzenden, noch amtierenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer richtig in Erinnerung hat sie ja gesagt, wir werden im Sommer über die Kanzlerkandidatur entscheiden und der Kanzlerkandidat soll dann auch Parteivorsitzender werden. Die Kanzlerkandidatur wird bei den Unionsparteien zwischen den Vorsitzenden von CDU und CSU ausgehandelt, sodass, wenn dieses Verfahren beibehalten würde, Markus Söder ein ganz wichtiges Wort dabei mitzureden hätte, wer neuer CDU-Vorsitzender oder neue CDU-Vorsitzende
wird. Und in dem Zusammenhang, Herr Dietjen, Sie haben den Namen Friedrich Merz genannt. Da sind ganz viele Mails gekommen, unter anderem von Ralf Fischer, der schreibt, nachdem der ewig zu kurz gekommene Friedrich Merz nun Annegret Kramp-Karrenbauer erfolgreich weggemobbt hat, steht ihm wohl nichts mehr im Weg, CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur zu okkupieren. Zitat Ende. Herr Mitsch, erwarten Sie auch, dass Friedrich Merz der kommende starke Mann in Ihrer Partei werden wird?
Also die Anmerkung in der E-Mail, die Sie gerade gelesen haben, ist ja eigentlich völliger Unsinn. Herr Merz hat sich sehr kooperativ verhalten gegenüber Frau Kramp-Karrenbauer. Er hat sich sehr für die CDU engagiert. Und deshalb kann man ihm da überhaupt nichts vorwerfen, im Gegenteil. Aber vielleicht zu dem grundsätzlichen Thema. Die Demokratie lebt von Wahlen. Die Demokratie lebt vor allen Dingen von freien Wahlen. Und zum Glück sind die Wahlen in Deutschland eben frei. Und das müssen sie auch bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns dieser Grundprinzipien freier Wahlen auch immer wieder gewiss sind, bei aller Parteitaktik und bei allem, über was wir reden. Eine Demokratie lebt von Wahlen und Wahlen müssen frei bleiben.
Jetzt, Herr Mitsch, haben Sie sich ein bisschen herumgeschummelt um meine Frage, welche Rolle Friedrich Merz in Zukunft in Ihrer Partei übernehmen wird.
Was die Zukunft bringt, wissen wir, glaube ich, alle nicht. Aber Herr Merz ist ein hervorragender Mann für die CDU/CSU. Er wird mit Sicherheit mit seiner beruflichen Erfahrung und auch seiner politischen Erfahrung, aber auch seiner Persönlichkeit, wird er die CDU voranbringen. Und ich würde mir wünschen, dass er weiterhin sich so engagiert für die CDU einsetzt. Ich glaube, er kann dazu beitragen, dass die CDU zukünftig bei Wahlen erfolgreich ist und auch, dass die CDU sich wieder verbreitert, dass Konservative und Wirtschaftsliberale sich wieder wohler fühlen in der Partei.
So, jetzt blicke ich auf die Uhr. Wir haben gleich 11.27 Uhr. Um 11:30 ist die Sendung zu Ende. Wir haben also noch gute 3 Minuten. Frage vielleicht zum Schluss in die Runde, vielleicht 30 Sekunden für jeden. Die politische Lehre der vergangenen Woche, die Erfahrungen von Erfurt, von Berlin in einem Satz. Kann man das zusammenfassen? Wer will anfangen vielleicht?
Ja, ich fange vielleicht mal an. Ja. Ich kann das ganz einfach sagen. Es ist gefährlich, gemeinsame Sachen mit Faschisten, mit Rechtsextremisten zu machen. Dagegen müssen sich alle gegenstellen.
Das war ein klarer Satz. Herr Theurer, kriegen Sie es auch so knapp hin?
Ja, ich bin der Meinung, dass das Erstarken von extremen Rechts und Links ein Problem darstellt. Und ich sehe weltweit autoritäre Tendenzen, Polen, Ungarn als Beispiel, aber auch Venezuela, rechts und links. Und ich glaube tatsächlich, dass wir das abwenden müssen. Und ein letzter Satz, es gibt eben Unterschiede, zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik. Marktwirtschaft, das wird teilweise von Nationalisten eben zumindest in den Mund geführt. Und die Gefahr besteht in einem Bündnis zwischen Kapitalisten und Nationalisten. Und da hilft nur eine starke Rückbesinnung auf eine starke Mitte mit einem Programm der marktwirtschaftlichen Erneuerung im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft.
Alexander Mitsch von der Werteunion.
Die CDU muss ihren Prinzipien treu bleiben. Es gibt keine Zusammenarbeit mit den Rechten oder den Linken. Ich sage, Freiheit statt Sozialismus ist ein guter Spruch.
Und das letzte Wort dieser Sendung hat Stefan Dietjen, Leiter unseres Berliner Hauptstadtstudios.
Ich glaube, dass hier viel mit Begriffen aus der Zeit des Kalten Krieges oder der Weimarer Republik operiert wird, wenn wir von Faschisten und solchen Gleichungen links-rechts hören. Ich glaube, der Blick, der uns jetzt wirklich lehren kann und der wichtig in dieser Zeit ist, ist nicht primär der Blick in die Vergangenheit, sondern der Blick in andere Länder in unserer europäischen Nachbarschaft, wo wir gesehen haben, wie Demokratien unter Druck geraten, wie autoritäre, populistische Kräfte ans Ruder kommen. Da können wir viel lernen, da können wir uns auch dann die Fragen beantworten, wie wir uns dagegen schützen können.
Und das Thema Thüringen und die Folgen, gerade jetzt nach den Meldungen heute aus Berlin, Rücktritt, Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer, ist natürlich auch das Thema in unserer Sendung Information am Mittag ab 12.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Für diese Sendung Kontrovers bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, bei Gesine Lötsch, bei Michael Theurer und Alexander Mitsch und Stefan Dietjen. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei allen, die sich per Mail oder per Telefon gemeldet haben. Nicht jede Mail, das ist jedes Mal so, und nicht jedes Telefonat konnten wir leider unterbringen in dieser Sendung. Trotzdem vielen Dank für Ihr Engagement, fürs Zuhören. Dank Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gelungene Woche. Es wird weiter spannend bleiben.